Mein Name ist Andrew House. That's my life. Keine Angst, es wird auf Deutsch gehalten und nicht auf Englisch. Englisch wäre mir lieber, aber es geht mit Deutsch auch. Herzlich willkommen an diesem Nachmittag. Ich freue mich, dass alle so frühzeitig da sind. Es ist voll. Eigentlich fängt man in 5 Minuten an, aber wenn alle da sind, dann können wir schon mal loslegen. Es gibt sehr viel zu berichten aus das, was Gott weltweit macht. Und heute Mittag haben wir einige Mitarbeiter aus Afghanistan, aus Angola, Uganda und Indonesien. Und sie werden aus ihrer Arbeit berichten. Zwischendrin werde ich die Möglichkeit geben, einfach für diese Menschen, Mitarbeiter und für die Länder zu beten, wer die Freiheit dazu hat. Ich hätte eigentlich gedacht, wir würden miteinander singen. Aber als ich hier jetzt ankam, da waren keine Liedblätter. Nichts passiert. Der Gitarrist konnte nebenan gehen. Die haben Liedblätter und keinen Gitarrist gehabt haben. Also das passt wunderbar. Es gibt diese Geschichte von Jesus, als viele Menschen hungrig waren. Da hat ein junger Mann sein Essen dabei gehabt an dem Tag. Wahrscheinlich haben einige auch ihr Essen heute mitgebracht. Und ich weiß nicht, was sein Herz bewegt hat, aber irgendwo wollten sie denn diese Menschen, viele Menschen, was zum Essen geben. Und er war bereit, sein paar Brötchen, ein paar Fische, einfach Jesus anzuvertrauen. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Wenn man bedenkt, diese viele Menschen, was sollte denn wohl ein paar Brötchen machen? Aber ich bin überzeugt, dass Gott irgendwo in seinem Herz gesagt hat, geh du vorne, gib du dein Brötchen und deinen Fisch ab. Und aus dem, was er gegeben hat, verteilte Jesus an Tausende von Menschen und sie wurden satt. So ist es in der Missionsarbeit. Genauso. Man sagt, wer bin ich? Was habe ich? Nur ein paar Brötchen? Aber irgendwo redet Jesus in unserem Herzen und sagt, gibt's das, was du hast? Gibt es in Jesu Hände? Und aus wenig und scheinbar nutzlos, hoffnungslos macht Jesus großartige Sachen. Und keiner, der hier vorne erzählen wird heute, wird sagen, dass sie von sich aus irgendwas Besonderes sind oder dass sie großen Mut gehabt haben oder große Abenteuer waren. Nein, sie sind einfach von Jesus angesprochen worden und waren bereit, hinauszugehen, waren bereit, irgendwo hinzugehen und das Jesus zur Verfügung zu stellen, was Jesus sich sowieso in ihrem Leben hineingelegt hat. Und daraus ist viel geworden, nicht nur in den letzten Jahren. Wenn man merkt, was Jesus weltweit tut, die Gemeinde Jesu wächst. Es gibt eine Bewegung in dieser Welt, die man, wenn man denn hinschaut, ist unwahrscheinlich. Und da freuen wir uns, da aus diesen verschiedenen Ländern etwas sagen zu können heute Mittag. Ich möchte mit uns ganz kurz beten am Anfang. Herr Jesus, wir sind hier versammelt in deinem Namen. Wir sind hier in deiner Gegenwart und bitten, dass du uns mit uns redest, dass du unser Herzen berührst, dass du uns ermutigst, dass du uns Gedanken gibst, Gedanken, die wir vielleicht noch gar nicht gehabt haben, dass du diese Zeugnisse nimmst und segnest und deine Ehre, deinen Namen ehren möchtest. Amen. Zuerst wollen wir von Hans und Christiane Keller, sie haben jetzt 4 Kinder, die waren mit 3 Kindern, ja, der 4. auch, in Afghanistan bis vor einigen Monaten. Und man kann sich vorstellen, wie das ist, als Familie in Afghanistan unterwegs zu sein. Die haben eine Menge zu erzählen. Bitte schön.
Ja, als wir rausgegangen sind, da waren wir, ja, Christian und ich und mit zwei Kindern, die Annik, die war ein bisschen größer und ist jetzt ein bisschen größer, und dem Samuel. Aber in der Größe waren sie etwa so wie die Kleine, die da unten liegt. Wir haben den Auftrag gekriegt, ermutigend zu sein. Und wir möchten euch gerne eine Spannung mit hineinnehmen. Zwei Absichten haben wir. Einmal auch ein bisschen davon Zeugnis zu geben, dass es ein langer Weg sein kann, bis man dahin kommt, wo dein Herz liegt. Und das andere ist es rüberbringen von dem, dass es einfach richtig toll ist, mit Gott irgendwo anders hinzugehen. Und dazu braucht es einen langen Atem. Und wir haben, bis wir nach Afghanistan kamen, 10 Jahre gebraucht. Das ist eine lange Zeit. Und da sind eine ganze Menge Steine auf dem Weg. Und was ich eigentlich gerne sagen möchte, ist, dass, wenn man jetzt zurückblickt, Gott geht einen Weg mit jedem Einzelnen von uns. Und der Weg, der ist steinig an sich. Aber wenn man einfach so weitergeht, wie der Andrew gesagt hat, das, was man hat, mit einfach abgibt an Jesus und einfach weitergeht, dann öffnen sich auch die Türen. Und dann diejenigen, die vielleicht schon jahrelang darüber nachdenken, in die Mission oder sein Leben Gott zu geben, um für ihn da zu sein, einfach die Ermutigung, dass, ja, soweit du gehen kannst, geh, und dann öffnen sich auch Türen, wenn es dran ist. Aber nicht einfach sagen, so, jetzt bin ich schon 5 Jahre unterwegs gewesen, das 6. Jahr, und die Gemeinde geht noch nicht mit oder das und das geht noch nicht mit. Solange du in deinem Herzen weißt, dass das dein Weg ist, geh ruhig weiter, und dann kommst du auch dort an, denke ich. Also so haben wir das erlebt, sagen wir es mal lieber so rum. Und dann haben wir die CFI gefunden, und die waren so, wie wir gestrickt waren, zufrieden. Ja, Afghanistan. Erste Idee, die mir kam, war, ja, wir sind keine Helden, die darüber gegangen sind. Und ich bin eher so ein Mensch, der ja eher vor Unbekannten Angst hat und lieber so mit dem gut umgehen kann, was er schon kennt, und mit Sicherheit und solche Sachen. Da bin ich froh, wenn man Gesetze hat, die sagen, wo es lang geht, anstatt in ein Land zu gehen, wo das eben nicht der Fall ist. Und trotzdem sind wir dorthin gegangen, in ein Land, das durch den Bürgerkrieg ziemlich kaputt gegangen ist und das seine politische Meinungsbildung dadurch verstärkt, dass sie ja durch Morde oder Bombenattentate ja ihre Meinung durchsetzen wollen. Und ich möchte euch gerne als eine Seite des Lebens in einen Abend hineinnehmen, den ich so nie wieder erlebt habe, aber der mir sehr, sehr in der Seele hängen geblieben ist. Und die Afghanen, die haben so eine schöne Art, schreckliche Dinge in schöne Worte zu fassen. Zum Beispiel gibt es ein Sprichwort, das heißt, dass die Wände Ohren haben, aber hier in Afghanistan haben die Wände, dass die Wände Mäuse haben, und die Mäuse, die haben Ohren. Und in Afghanistan haben sie uns gesagt und meinten damit, dass eben Spione, jeder kann belauschen und solche Sachen. Und in Afghanistan haben sie dann zu uns gesagt, ja, die Wände, die haben Ohren und sie haben Bärte. Und damit meinten sie eigentlich, dass unter der damaligen Regierung der Taliban die Männer gezwungen wurden, sich Bärte wachsen zu lassen, und stand für den ganzen Druck, der auf dem Land lag. Und so gab es auch ein Sprichwort, das sich nannte, nicht ein Sprichwort, das ich dann gelernt habe, eine Umschreibung, die nannte die freundlichen Bomben. Und die freundlichen Bomben sind einfach Anschläge, die so sporadisch auftreten können, die nur Krach machen sollen, die nicht das Ziel haben, Menschen zu verursachen. Sie finden statt abends, wenn kein Verkehr auf der Straße ist. Es macht einen Riesenkrach, und gedacht ist es, um der Regierung oder dem Stadtgouverneur oder wer auch immer zu sagen, wir sind hier, wir können tun, was wir wollen in diesem Land. Ja, ich bin jetzt schon so weit. Und an einem Abend, da gab es die erste Explosion, und ich dachte so, ja, das kennt man ja. Und dann kurze Zeit später gab es die zweite Explosion, und da dachte ich, so ist das eigentlich nicht normal. Und mein Herz fing an, so ein bisschen nervös zu werden. Und ich habe ja so Security-Trainings gemacht und mir schon Gedanken gemacht, was das wohl werden wird. Und dann kam die dritte Explosion. Und so hatte ich das noch nicht erlebt. Und habe gedacht, meine Güte, was machst du jetzt eigentlich mit deiner Familie? Bringst du sie irgendwo hin, in den Keller gehen und so? Und ich habe mir richtig Sorgen gemacht, auch ein Stückchen Angst im Herzen. Und damit wollte ich an Christiane weitergeben, weil wir gerne davon hören wollen, warum es sich lohnt, dahin zu gehen.
Toll. Schöner Vorspann, danke. Ich war sozusagen mitausreisende Ehefrau oder überhaupt Frau in einem Land, wo sich die Leute verschleiern. Man sieht keinen auf der Straße, im Prinzip keine Frau. Wir selbst lebten hinter 3-4 Meter hohen Mauern, oben schön mit Glas gespickt. Wie trifft man Leute, wie lernt man Leute kennen in so einem Land? Was will man da überhaupt? Diese Frage habe ich mir oft gestellt, gerade am Anfang. Was habe ich hier eigentlich verloren? Was mache ich hier? Wo habe ich Kontakt zu den Afghanen? Und oft waren es nur ganz kleine Dinge, die ich tun konnte am Anfang gerade, wo man die Sprache noch nicht kennt, weiß nicht, wie man sich wie so ein kultureller Elefant da benimmt und so. Und da hat mir unheimlich geholfen, dieses Wissen. Das, was ihr einem geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Oder das Wasser, das Glas Wasser, was ich jemandem reiche, einem Bettler. Das gebe ich Jesus eigentlich. Dieses Wissen hat mir am Anfang viel Mut gemacht. Aus dem Glas Wasser wurden hinterher die beliebten Kuchen, die ich gebacken habe, die mochten sie alle gerne. Oder ich habe mal Socken verschenkt bei Leuten, die beim Winter barfuß draußen rumliefen. Oder so ganz kleine Handreichungen halt, wo man Leuten helfen kann. Oder ich habe eine Nähmaschine verschenkt, damit jemand sich seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Das waren so praktische Dinge einfach. Und später, im Laufe der Jahre, wir waren 8,5 Jahre da, sind Beziehungen gewachsen. Das ging ganz natürlich mit der Sprache, mit der Kultur, in die wir reingekommen sind. Und da ist viel Schönes entstanden. Bis dahin, dass ich so tiefe Beziehungen zu den afghanischen Frauen entwickelt habe, dass ich sagen würde, das waren meine Schwestern. Von einer möchte ich erzählen. Das war mit meiner beste Freundin, Gauhar hieß sie. Und in ihr Gesicht zu schauen, wenn sie von Jesus erzählte, das war klasse. So ein Strahlen. Und sie hat mich zum Schluss mitgenommen in ihr Dorf, hat mir gezeigt, was sie dort für Arbeit macht. Entschuldigung. Ich bin noch so sehr da. Sie hat einfach Handarbeiten gemacht mit den Frauen, so einfach so schöne Stickereien. Und dabei hat sie von Jesus erzählt. Sie konnte nicht lesen und nicht schreiben. Das kam so aus ihrem Herzen, das war wunderschön. Ja. Ich wollte euch nur sagen, es gibt wenig, was einen da befriedigt äußerlich an der Arbeit. Ein Freund von uns, ein Amerikaner, ist Augenarzt dort gewesen, viele Jahre, der hat gesagt, there is no job satisfaction, but there is Jesus satisfaction. Und das ist das, was wir erlebt haben. Das Äußere, was man da tut, das bringt wenig Befriedigung, weil es verläuft oft im Sand oder Projekte dort zu planen ist sehr schwierig, weil dann kommt wieder eine Evakuation oder irgend sowas, wo man das Land verlassen muss. Aber man erlebt Gott dort und das ist toll.
Vielen Dank. Ein Land wie Afghanistan braucht Menschen, die einfach bereit sind, dahin zu gehen, im Namen Jesus. Die meisten Menschen in Afghanistan haben noch nie den Namen Jesus gehört. Was bedeutet Jesus uns in unserem Leben? Sollten andere nicht von ihm hören? Und auch von die Möglichkeit bekommen, von ihm zu hören, nicht mit irgendwelchen Belastungen, sondern einfach aus dem Leben heraus, so wie wir Jesus kennengelernt. Wir drängen die Menschen Jesus nicht auf. Wir leben vor, was Jesus uns bedeutet, und dann schenkt er uns solche Möglichkeiten. Aber man muss vieles auf sich nehmen, in so einem Land wie Afghanistan das zu machen. Jetzt gehen wir in ein ganz anderes Umfeld, nach Afrika, nach Angola. Da möchten Andreas und Astrid Kammer uns berichten, dass die waren mit ihrer Familie 6 Jahre dort an einer Bibelschule, Ausbildungszentrum für Pastoren. Vielen Dank.
Ja, hallo. Manche unter euch machen sich vielleicht Gedanken, ob auch für sie Mission mal etwas sein könnte. Und wir erinnern uns noch gut, wie das war, als wir selber vor 7 Jahren an diesem Punkt standen, wo wir uns überlegt haben, käme für uns Mission in Frage. Und dann kommen aber die vielen Schwierigkeiten, denn in den meisten Missionsländern ist es ja nicht wie in Deutschland, dass man so eine gute Gesundheitsversorgung hat, dass man so Frieden hat. Wir haben gehört von Afghanistan, wo die Bomben hochgehen. In Angola war für uns nicht mehr das Problem der Krieg, denn wir hatten uns zwar entschieden, nach Angola zu gehen, als noch Bürgerkrieg kam, aber als wir dann hinkamen, hatte der Bürgerkrieg aufgehört. Was aber für uns ein großes Problem war und was uns wirklich, was uns schwer gefallen ist, wohl zu sagen, wir gehen jetzt mit kleinen Kindern in ein Land, wo es eine katastrophale Gesundheitsversorgung gibt und schlimme Krankheiten. In Angola ist die Lebenserwartung genau halb so hoch wie hier. Und es liegt einfach daran, dass es keine gescheiten Krankenhäuser gibt, keine ausgebildeten Ärzte. Und wenn man jetzt da mit seiner ganzen Familie in so ein Land geht. Und uns haben sogar Familienangehörige gesagt, also nicht mehrere, aber so weiter, haben gesagt, Mensch, das ist doch Gott versuchen, wenn man in so ein Land geht. Und wir wollen euch einfach 2 Erlebnisse erzählen, um zu zeigen, Gott hat auch da Möglichkeiten, seine Leute vor Krankheiten und vor Gefahr zu schützen, wo es einfach keine menschlichen Möglichkeiten gibt. Als wir frisch in Angola angekommen waren, gab es von einer Kollegin von uns, einer brasilianischen Kollegin, die dort auch an der Bibelschule unterrichtet hat, einen ganz schweren Unfall, einen Autounfall. Sie wurde aus dem Auto geschleudert und als der Fahrer sie gesucht hat, hat er sie erst nicht gefunden und hat nachher gemerkt, sie liegt unterm Auto. Aber er konnte sie vorziehen, weil sie geschützt war durch 2 Steine. Das Auto lag auf 2 Steinen und sie lag dazwischen, sodass das Gewicht des Autos nicht auf ihr lag. Und sie haben dann, weil es keine Krankenwagen zu dieser Zeit gab, haben dann PKWs angehalten, sie wieder zurückgeschickt in die Stadt, in eine, man nennt es Klinik, aber es ist so ein Haus, wo so ein paar Zimmer drin sind, wo halt Kranke behandelt werden. Und da hat dann ein kanadischer Missionskollege hat sich um sie gekümmert und hat gemerkt, dass sie sehr schwer verletzt ist und hat gesagt, wir müssen sie außer Landes fliegen, nach Namibia, ins Nachbarland, wo es eine wesentlich bessere Versorgung gibt. Und hat aber gesagt, im Moment ist es noch zu gefährlich. Also sie muss sich stabilisieren, aber am Wochenende sollten wir sie dann ausfliegen. Dann haben wir uns von der Schule darum gekümmert, dass über MAF, die hier auch mit dem Stand präsent sind, mit dem Missionsflugzeug ausgeflogen wird. Und die haben gesagt, hey, am Wochenende sind wir schon ausgebucht. Also wir können nur Freitag fliegen. Und dann hat der Arzt gesagt, gut, wenn es nicht anders geht, machen wir es Freitag. Da wurden die Sitze ausgebaut und Jesu hat dann liegend transportiert. Und auf dem Flug hat sie ganz schwere Atembeschwerden bekommen, sodass das Flugzeug ganz niedrig fliegen musste. Und sie haben dann über Funk weitergegeben, dass die in dem Krankenwagen doch bitte gleich ein Atemgerät mitbringen. Und sie musste wirklich sofort an einem Atemgerät angeschlossen werden, damit sie, weil sie das einfach selber nicht mehr atmen konnte und musste da dann wochenlang dran angeschlossen bleiben. Und das Besondere aber jetzt daran ist, dass es in Lubango keine Atemgeräte gibt. Wenn es jetzt so gelaufen wäre, wie wir das geplant hatten und auch der Arzt, Samstag ausfliegen, dann wäre sie an diesem Tag gestorben. Aber Gott wusste das. Gott wusste, dass es keine Atemgeräte da gibt und hat es so eingefädelt, dass Jesua eben genau rechtzeitig aus dem Land kommt und dann rechtzeitig das, was sie medizinisch braucht, bekam. Trotzdem war es dann so, dass ihr Gesundheitszustand sich einmal dramatisch verschlechtert hat und es schließlich zum Herzstillstand kam. Und die Ärzte in Namibia haben dann alles versucht, Wiederbelebungsversuche, aber nach einer Zeit haben sie gemerkt, es wird einfach nichts. Und dann kam sie raus zu der Freundin, der brasilianischen Freundin von Jesua und zu dem Pastor, der draußen war, und haben gesagt, wir können nichts mehr machen, es ist vorbei. Und dann haben die beiden gebetet und haben Jesus darum gebeten, dass er doch sich über Jesua erbarmt. Und nachdem sie gebetet haben, haben sie die Ärzte gebeten, bitte versucht es noch einmal. Und sie haben es noch mal versucht und siehe da, das Herz hat wieder angefangen zu schlagen. Und sie ist heute wieder in Lubango im Dienst als Missionarin. Und es war sogar so, dass nachher die Krankenschwestern zu den beiden gekommen sind, solange sie die noch besucht haben. Und immer wenn jemand besonders krank war, haben gesagt, könnt ihr nicht auch kommen, da für diese Kranke zu beten? Wir haben mitgekriegt, was durch euer Gebet passiert ist.
Ja, noch ein anderes Erlebnis, was wir hatten als direkt als Familie, möchte ich euch erzählen. Wir hatten unseren Urlaub geplant und die Idee war, dass wir andere Missionare treffen und mit denen Urlaub machen. Die kamen aus Mosambik, wir wollten aus Angola dann kommen, also recht lange Wege führten dann zusammen. Und wir hatten vor, am Wochenende loszufahren. Wir brauchten nur noch unser Ausreisevisum. In Angola ist es recht schwierig mit den Visa. Erstmal braucht man überhaupt ein Visum, dass man da arbeiten kann. Wenn man dann schließlich ein Visum hat, braucht man jeweils ein Ausreisevisum, um das Land verlassen zu können, um dann wieder reinzukommen. Das kostet immer Geld. Wir hatten schon länger auf unsere Pässe gewartet und es wurde immer später. Und dann an dem Freitag, bevor wir losfahren wollten, ist dann mein Mann mit dem Direktor von dem theologischen Seminar zur Ausländerbehörde gegangen und hat um die Pässe gebeten. Und dieser Beamte fing an, wirklich Schwierigkeiten zu machen und sagte, ja, da seien Probleme aufgetreten. Und er drückte sich auch nicht so ganz klar aus. Es war relativ deutlich, dass er gerne Bestechung wollte. Und wenn man damit anfängt, hat man sowieso verloren. Und das ist wirklich extrem destruktiv. Und das war klar, dass wir das nicht machen würden. Und dann haben wir gesagt, okay, fahren wir halt nicht. Dabei warteten unsere Freunde und wir haben dann gesagt, okay, dann müssen wir halt Montag das nochmal versuchen. Und dann am nächsten Tag, das war, wenn ich mich richtig erinnere, ein Samstag, wurde unsere damals 5-jährige Tochter sehr krank. Sie bekam sie hatte einen schweren Virus, so einen üblen Virus und 40 Fieber. Und wären wir an dem Samstag gefahren, hätten wir wirklich so 10 Stunden im Auto gesessen und wären auf übelster Straße gefahren. Die Straßen in Angola sind sehr schlecht. Und da haben wir gedacht, ja, wenn wir Gottes Gebote befolgen, das ist das eine, führt er uns richtig. Und das andere ist, er hat uns ganz konkret da bewahrt, dass wir mit einem kranken Kind unterwegs sind. Und wir konnten das ja alles nicht abschätzen, aber Jesus kann es. Und das haben wir als seine Führung erlebt.
Vielen Dank. Man muss einiges auf sich nehmen, wenn man so einen Auslandseinsatz macht. Aber ich glaube nicht, dass es sich lohnt, zu viele Gedanken zu machen, was alles passieren könnte. Dieser junge Mann, der sein Brot und Fische Jesus anvertraut hat, ich glaube nicht, dass er lang überlegt hat, was er denn sonst zu essen bekommt an dem Tag. Es war ihm einfach ein Bedürfnis, er hat es gemacht. Und so ist es. Wenn wir auf die Führung Gottes, das Reden Gottes in unserem Leben hören und agieren und irgendwo hingehen und irgendwas machen, erleben wir genau das, was Astrid und Andreas erlebt haben. Wenn es drauf ankommt, sorgt Jesus dafür. Und auch in schwierigen Umständen, auch wo man wenig Hilfe erwartet. Das ist die Erfahrung, die sehr viele machen. Ich möchte bitten, dass wir für die beiden Familien jetzt beten. Sie sind beide wieder in Deutschland, aber für die Länder, für Afghanistan und für Angola, da ist noch viel Bedarf. Wenn 2-3 Leute einfach laut beten könnten, würde ich mich sehr freuen.
Herr Jesus, Herr, vielen Dank, dass es Arbeit gibt, auch in Ländern, wo ja, Terror ist, wo Schwierigkeiten sind. Und ich möchte dich besonders bitten für die Missionare vor Ort, dass du sie segnest, dass du ihnen ja, deinen Schutz gibst, dass ihnen nichts passieren darf, was du nicht willst, dass du ihnen auch Mut gibst, trotz allem, trotz allen Schwierigkeiten, ja, von dir weiter zu sagen. Und dass du ihnen auch hilfst, ja, die Dinge zu tragen, dass du ihren Seelen hilfst, dass du ihnen aufhilfst, dass du sie ermutigst. Bitte dich auch für die Christen vor Ort, ja, dass sie auch deine Nähe, dein Handeln spüren können und erleben können. Ja, dass du der bist, der da spricht und der Menschen zu dir ruft. Also bitte ich dich für Afghanistan, ja, dass du da handelst. Und hab Dank, dass du dort handelst, dass du arbeitest, dass du Menschen zu dir rufst, dass du Menschen beauftragst, dahin zu gehen. Amen.
Amen.
Jesus, danke, dass du Menschen in die Mission rufst. Danke, dass du Menschen den Auftrag gibst, dein Wort weiterzuverkünden und auch anderen Menschen zu dienen, den Völkern, die gar nicht die Gelegenheit bekommen, von dir zu hören. Bitte ich, dass du die Arbeit weiterführst, die von den beiden Familien begonnen wurde, Afghanistan, Angola, dass diese Same, den sie gesät haben, dass der aufgeht, dass der Frucht bringt, vielfältig, Jesus. Dass viele Menschen zum Glauben kommen dort. Und auch Einheimische. Und das weitergeben an ihre Freunde, an ihre Bekannten, an ihre Familie. Bitte ich, Jesus, dass du diesen beiden Missionarsfamilien einen ganz guten Einstieg hier schenkst in Deutschland. Dass sich gut reinfinden können, besonders die Kinder. Und sich ja, gut akklimatisieren können, Jesus.
Amen. Jetzt wird uns Volker Schmidt aus seinem Einsatz in Indonesien berichten. Er ist mit seiner Frau und Sohn ganz im Osten von Indonesien auf der Molukkeninsel. Vor vielen Jahren, 7, 8 Jahren jetzt, waren schwere Kämpfe dort und wurden alle Kirchen damals zerstört. Ein gebeuteltes Land, aber wo sie sehr nach Hilfe rufen. Damals ist Volker auf diesen Ruf eingegangen und möchte uns etwas aus seiner Erfahrung berichten.
Ja, hallo, liebe Geschwister. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, mein Name ist Volker Schmidt und ich bin in Indonesien, wie gesagt. Und in letzter Zeit hat mich ein Vers sehr beschäftigt und hat mir irgendwie neuen Mut gegeben, und zwar, den lese ich schnell vor, im 2. Timotheus 1, Vers 7, ja, da steht, denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ja, und ich habe gesehen, was uns eigentlich daran hindert, was uns oft daran hindert, das zu tun, was der Herr eigentlich von uns will, ja, ist ja die Furcht, ja. Überall fürchten wir uns immer, und ich auch, ja. Bevor ich nach Indonesien gekommen bin, habe ich gedacht, oh, was machst du denn da? Viel zu heiß, viel zu viele Moslems. Alleine noch dazu, ohne Frau. Bist schon alt, wie findest du eine Frau? Ja? Und dann die Arbeit dort, wie ich dann angekommen bin, habe ich gesehen, wow, macht mir wirklich keinen Spaß dort. Ja? Ist wirklich nicht cool. Ja? Und ich habe dann angefangen in meiner Arbeit und habe gemerkt, ja, ich muss erst mal Jesus alles übergeben, muss ihm erst mal alles geben, ja, damit er wirken kann. Ja, wir fürchten uns ja die ganze Zeit, ja, aber das will ich ablegen, ja, das müssen wir ablegen, diese Furcht, die bringt uns ja überhaupt nicht weiter, ja, und eine Furcht war eben auch bei mir, ja, ab und zu habe ich dann mal geschaut, was machen die anderen Missionare so, die haben wohl die fetten Bekehrungen andauernd oder so, ja, und ich habe gesehen, in meiner kleinen Gruppe, ich habe so 12 Jungs und Mädels, die tue ich immer ausbilden, im 2-Jahres-Turnus tue ich die ausbilden, ja, und versuche halt natürlich, die, die zu coolen Leuten zu machen, ja, zu coolen Christen. Ja. Und ich habe gesehen, ich habe an denen schon hingearbeitet, 1,5 Jahre, und die waren, ja, die waren schon brav und die waren schon okay. Ja, aber die haben das noch nicht gecheckt, ja, wer der Jesus eigentlich ist, wirklich. Ja. Und eines Tages habe ich dann gebetet, war ich in der Kirche drin und habe gebetet, ja, Herr, du musst was machen, ich kann nicht mehr. Ja. Herr Jesus, mach was, ich will, dass die das kapieren, wer du bist. Ja. Und dann war es wirklich, da hat der Herr wirklich mein Gebet gehört, aber auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Man stellt sich dann immer dann vor, dann kann man cool die Bekehrungen abschöpfen na, irgendwie. Ja, so war es natürlich nicht. Ja. Die haben dann bei einem Glaubenskurs mitgemacht, ja, und die haben dann an einem Wochenende auch viel über Okkultismus und sowas geredet. Ja. Die waren alle noch mehr oder weniger gefangen mit so Zeug, ja, mit so ja, bösen Sachen. Und dann sind die zurückgekommen und dann haben wir Andacht gehabt und dann war es Wahnsinn, ja, dann war es Wahnsinn. Dann haben die plötzlich angefangen zu beten, ohne aufgefordert werden zu müssen, ja. Dann haben die plötzlich gesungen, dann haben die ihre Sünden zugegeben, dann haben die ja den Herrn gepriesen, ja. Und das war für mich, ja, das war Wahnsinn, war das, ja. Und habe ich gesehen, ja, der Herr, der erwartet ja nur von uns das eine, dass wir treu sind, ja. Also ich habe gewusst, ich muss den Job machen, ja. Der Winrich Schäfbuch hat mich angerufen und hat gesagt, hey Volker, Jesus will dich in Indonesien haben. Ja, oh, toll, ja, da kannst du nicht mehr aus, ja. Musst natürlich mitgehen, ja. Und ich habe gesehen, ja, der Herr, der benutzt einen, ja, und das bemerken wir oft gar nicht so genau, ja. Aber man muss sich wirklich entscheiden, ja, will ich diese Furcht, ja, will ich, dass die mich überkommt, ja? Wir fürchten uns ja die ganze Zeit. Oder nehme ich diesen Geist der Kraft, ja? Ich habe ein Buch gelesen über einen Antarktisfahrer, und der Antarktisfahrer hat gesagt, er konnte nicht sterben, ja, also da war es mal kalt und so, er konnte nicht sterben, weil er hat eine blaue Flamme in sich gehabt, ja, ein bisschen komisch, aber habe ich mir gedacht, das ist ein gutes Bild für mich, ja. Ich habe die blaue Flamme in mir, das heißt, ich habe den Heiligen Geist, ich habe diesen Geist der Kraft, oder? Wir haben doch den Geist der Kraft bekommen und dann können wir das machen, easy, ja. Und deswegen will ich euch einfach ermuntern, ja. Wir haben ja auch nicht mehr so viel Zeit, ja. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Predigt. Heute ist der Angel, gibt mir nachher einen Rüffel. Ja. Aber ich habe gesehen, meine Jugendlichen, ja, die sind bis heute, sind die Bekehrte. Und bis heute kann ich mit denen was anfangen. Ja. Bis heute machen die mir Freude. Ja. Und der Herr, wenn wir uns nur ein bisschen zur Verfügung stellen, ja, wir haben ja nichts mitzubringen, oder? Was sind wir schon? Ja. Wir gehen halt hin und der Herr nimmt uns und der Herr macht was Cooles draus. Fertig. Ja. Und da steht natürlich auch noch dabei, ja, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ja. Wir müssen diese Furcht, die uns fertig machen will, die nehmen wir einfach um, die züchtigen wir. Die sagen, ja, ich nehme dich, ich akzeptiere dich nicht. Ja. Ich habe den Geist der Kraft, fertig, aus. Ja. Und da möchte ich euch nur ermutigen, das ist so cool. Also das ist wirklich cool, wenn man da ist und wenn man sieht, wie der Herr das macht. Und wie die anderen gesagt haben von Afghanistan, das stimmt wirklich. The Job Satisfaction, naja, okay. Ist auch okay, ja, aber nicht so überragend, ja. Aber die Jesus Satisfaction, die wächst immer mehr, ja. Das füllt dann immer mehr aus von innen, ja. Und ich habe das gebraucht, dass ich nach Indonesien gegangen bin, ja. Weil hier wäre ich bis heute eine Pfeife, ja. Und dort hat der Herr mich gebraucht, ja. Und hat mir auch eine Frau geschenkt übrigens, ja. Und ein Kind jetzt und nochmal ein zweites für, ja, nächstes Jahr. Und ich bin überaus gesegnet und ich habe einen super wunderbaren Job. Ja. Ich habe eine super Organisation, die CFI. Ja, ich kann mich wirklich nicht beklagen und ich freue mich, wenn der Herr bald wiederkommt. Amen.
Die haben nicht kapiert, wer Jesus ist. Haben wir kapiert, wer Jesus ist? Hast du kapiert, wer Jesus wirklich ist? Oder gibt es Dinge, mit denen wir brechen müssen, die unser Leben hält und uns nicht zulässt, dass wir genau das machen, wovon der Volker erzählt? damit wir nicht frei sind, wirklich auf das einzugehen, was Jesus eigentlich zu uns sagt. Wir müssen brechen mit vieles in unserem Leben. Lass Jesus einfach zu euch reden. Geh auf einen Glaubenskurs wie diese jungen Leute. Komm wieder zurück frei, um entscheiden zu können, was Jesus will für dein Leben. Und damit wir endlich kapieren, wer Jesus wirklich ist. Und dann, wenn wir das kapiert haben, dann kann er uns hinsenden, wo. Es muss nicht im Ausland sein. Es gibt genug hier zu tun. Aber es gibt viele Möglichkeiten auch im Ausland. Und Jesus will einfach, dass wir uns frei zur Verfügung stellen. Jetzt gehen wir wieder zurück nach Afrika. Da war Raoul und seine Familie. Er ist Arzt am Krankenhaus in Uganda. Und er will uns aus die letzten paar Jahren Einsatz auch etwas erzählen, was Jesus macht in seinem Leben und dort vor Ort. Vielen Dank, Raoul.
Danke, Andrew. Einen schönen guten Nachmittag euch. Auf Uganda heißt es Musibe Mutiaba Sebone Banyabo. Die Uganda, die reden ganz leise. Die reden wirklich so, dass man beide Ohren spitzen muss und dann alles von den Lippen ablesen darf. Ich bin ganz schlecht darin und deswegen rede ich ein bisschen lauter. Ich bin Raoul, das ist meine Frau Christiane und Lars und Joshua, die sind gerade nicht da. Wir haben einen anderen Gottesdienst, den wir besuchen müssen in Tübingen heute, sodass wir uns ein bisschen aufgesplittet haben. Was möchte ich euch erzählen von Uganda? Eigentlich drei Dinge, wenn die Zeit reicht. Zuerst euch Mut machen und ich muss es bekennen, dass ich viel aufgegeben habe in Deutschland. Ich habe meinen Facharzt noch nicht fertig und wir sind weg und haben Haus und Hof aufgelöst und sind abgedüst und haben immer gedacht, naja, es ist ein Wagnis. Wir waren nie in Uganda zuvor, wir wussten nicht, was uns erwartet und wir sind drauf los. Ich habe es keinen Tag bereut. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich irgendwas vermisse von dem, was ich in Tübingen aufgegeben habe. Gewiss, es fehlen die Freunde manchmal, es fehlen die Menschen, die man liebt, die Verwandte zum Teil. Aber man kriegt so unheimlich viel. Man kriegt eine intensive Zeit mit Gott. Man kriegt Ärger, der einen auch zu Gott führt. Ich weiß nicht, ob ihr betet, bevor ihr startet unten im Parkhaus, aber in Uganda tun wir das, weil die Straßen zum Teil unsicher sind, weil es viele kaputte Autos sind, die rumfahren. Und im Alltag begegnet mir Gott viel häufiger oder ich stelle mich dem mehr als hier. Das andere ist, wenn man nach Uganda geht, ihr müsst euch das so vorstellen, ich bin Arzt dort und behandle ein Kind. Und dann kommt die Mutter und bedankt sich und kniet vor mir nieder. Das machen die so. Also Frauen, wenn sie Männer die Ehre oder ehren wollen oder ihnen Danke sagen wollen, das muss nicht ein Weißer sein, die knien vor den Männern. Und das war so befremdend von mir, dass ich die ersten Frauen immer aufgehoben habe, gesagt, vor mir brauchst du nicht niederknien, ich habe es gern getan. Aber die tun es immer wieder und ich habe gemerkt, das ist deren Art, Danke zu sagen. Und dann fiel mir das Gleichnis ein von der Hure, die Gott, die Jesus gesalbt hat und seine Füße eingeölt hat. Und inzwischen kann ich das stehen lassen und diesen Dank auch wirklich annehmen. Es ist immer noch befremdend, dass ein Mensch vor dir niederkniet und Danke sagt. Aber ich habe erlebt, dass Gott uns hingestellt hat, um Menschen zu dienen, um Menschen zu helfen und mit meinem Beruf darf ich das tun. Ich fühle mich dadurch auch gesegnet. Aber wir dürfen auch ein Segen sein für diese Leute, ganz gleich, wo wir hingehen. Und eine dritte Erfahrung, die mich im letzten Jahr so sehr beschäftigt hat, weil das beinhaltet einen meiner Fehler. Jesus will uns zu perfekten Christen machen. Ich habe heute Morgen einen wunderschönen Vortrag gehört über heilig sein oder heilig leben und was da der Unterschied ist. Ich habe mich dann nach 2 Jahren Uganda gefragt, warum funktionieren die Sachen nicht? Ihr müsst euch so vorstellen, ich stehe im OP und sage, okay, Klemme, nehme ein Zeug, ich habe Nägel benutzt für eine Fraktur, Zange, ja, Zange haben wir nicht. Und dann geht die Suche los und es funktioniert vorn und hinten nicht. Und dann will ich das Nahtmaterial, ja, Nahtmaterial haben wir auch nicht. Als Arzt ist mir manchmal der Kragen geplatzt. Ich habe noch nicht mit Geräten um mich herum geworfen, aber ich wurde laut im OP. Und nach einer Zeit habe ich das gemerkt, die Beziehung zu den Leuten hat sich geändert. Das geht nicht. Ich kann mich so nicht verhalten. Und ich habe dann von meiner Hausangestellten, zu der wir eine gute Beziehung haben, gesagt, ja, die Leute fürchten dich. Und da musste ich innehalten. Da musste ich stehen bleiben und mir bewusst werden, ich bin nicht dort in einem Land, um deutsche Perfektion zu propagieren oder ein perfektes System aufzubauen, das funktioniert. Ich bin dort, den Menschen zu begegnen. Jesus ist auch nicht gekommen in diese Welt, um ein neues Parlament zu errichten oder eine neue Infrastruktur in Israel aufzubauen, sondern er ist gekommen, die Menschen zu erreichen, die Herzen zu erreichen. Und es kommt eigentlich nicht darauf an, wie viele tolle Dinge man tut und wie viel heldenhafte OPs man hinter sich bringt, sondern wirklich darauf an, wie vielen Leuten hat man wirkliches Heil gebracht, wie vielen Menschen hat man anders begegnet. Und seit uns das bewusst wurde, kamen noch viele andere Erfahrungen dazu. Das ist dann so wie eine Lawine losgegangen, dass wir gemerkt haben, hey, wir können anders leben. Wir können den Menschen da begegnen, wo sie sind, so wie Paulus gesagt hat, den Griechen ein Griechen sein. Und wir haben uns immer geärgert oder auch gewundert ein bisschen. Wir haben Leute eingeladen in unser Haus, offenes Haus gelebt, aber wir wurden nie eingeladen. Und wir haben gedacht, naja, wir sind weiß, die trauen sich nicht oder wir sind zu streng manchmal oder vielleicht fürchten sie uns. Das war es nicht. In der Kultur besucht man sich ohne Einladung. Man geht hin und das ist für die Besuchten eine Ehre. Inzwischen machen wir das so, dass wir 1 oder 2 Nachmittage, Abende durch den Compound gehen und Mitarbeiter besuchen. Wir haben inzwischen wunderbare Beziehungen aufgebaut und mit diesen Menschen anders geredet, denen richtig begegnet, da wo sie wirklich sind. Und ich glaube, dass Gott uns nicht perfekt haben will, aber er will unser Unperfektsein berühren und selber da erreichen, wo wir schlecht sind. Und ich will euch ermutigen, dass ihr gerade die Seiten rauskehrt, dass ihr die Seiten hervorhebt und sagt, Gott, oh, mit dem kann ich nichts anfangen. Guck mal, wie ich bin, wenn ich so bin, geht es nicht. Vielleicht kann er gerade das verwenden, um was zu bewirken in deinem Umfeld. Und wie Andrew sagte, ich glaube nicht, dass Afrika Missionsland ist. Ich glaube, dass Deutschland Missionsland ist. Wenn ich nach Deutschland wiederkomme, hoffe ich sehr, dass ich nicht meinen Missionarsstatus behalte. Gott segne euch.
Man merkt an diesem Beispiel, wie viel Geduld Gott mit uns hat und wie viel wir lernen dürfen. Ich finde das genau richtig. Also es geht nicht darum, dass wir perfekte Leute und die absolut beste Ausgebildete sind, sondern Leute, die bereit sind, einfach zu gehen. Ein Stück weit im Glauben in Afrika und in Asien weiterzukommen. Und das, wie wir hören, kann durch ganz unterschiedliche Berufe geschehen. Entweder Krankenpfleger, Theologe, Schreiner, Architekt oder Arzt. Also es gibt so vieles. Und es geht darum, nicht nur, dass Menschen draußen geholfen werden, sondern dass wir selber auch im Glauben weiterkommen. Dass wir auch zugerüstet werden für unser eigenes Leben. Gott sucht Mitarbeiter. Zum Schluss möchte ich einfach ein Zeugnis aus Malawi bringen von Innocent Sosera. In Malawi, wie in jedem anderen afrikanischen Land, gibt es unwahrscheinlich viele Kinder. Und sie brauchen alle einen Schulplatz. Und dafür brauchen sie noch einen Lehrer. Und die sind Mangelware. Gerade in Ländern, wo AIDS sich sehr stark ausgebreitet haben, da sterben sie fast schneller weg, wie man sie ausbilden kann. Das ist nicht übertrieben. Es ist wirklich wahr. Und aus diesem Grund wurden wir 2001 gefragt, ob wir nicht helfen könnten, von der Evangelischen Allianz in Malawi eine Lehrerausbildung anzufangen. Sie hätten die Dozenten, sie hätten einiges vorhanden, aber sie würden einfach jemanden brauchen, der hilft, diese Ausbildungsstätte aufzubauen. Das ist auf wunderbare Weise geschehen. Sogar durch ein Wunder hat sich die Bundesregierung an dem Bau von dieser Schule, den neuen Campus in Lilongwe, beteiligt, zu einer stolzen Summe von 900.000 Euro aus der Kasse der Bundesregierung. Wir wissen nicht bis heute, wie das geschehen konnte. Natürlich haben wir gefragt, aber wir hätten eigentlich wenig Hoffnung, dass das geschieht. Es steht ein ganz toller Campus jetzt da und jedes Jahr werden 120 Lehrer in diesem christlichen College ausgebildet. Lehrer sind überall, aber ganz besonders im ländlichen Gebiet in Afrika, die sind Respektspersonen, sind Menschen, die was zum Sagen haben, die Menschen, die auf den man hört. Und wir haben mit der Kirche zusammen gedacht, wenn diese Menschen gute Lehrer sind, dann werden aus den Kindern auch hoffentlich gute Schüler. Die würden was lernen, die würden weiterkommen. Aber wenn diese Lehrer auch Menschen sind, die ihren Glauben ernst nehmen, die eine Hilfe bekommen haben, selber im Glauben weiterzukommen, sich besser auskennen in der Bibel, in Gottes Wort, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen, dann würden das Menschen sein, die über die Schule hinaus was zum Sagen haben. Und sie haben es. Also aber nicht nur in der Kirchengemeinde, sondern in der Gemeinde selber. Lehrer sind Menschen, die neue Ideen bringen können. Und das ist für die Weiterentwicklung für die meisten Dörfer von großer Bedeutung. Und das war der ganze Gedanke hinter dieses Projekt. 2004 fing die Ausbildung an mit 35 Studenten, ganz klein, in gemietete Räume. Und jetzt vor einigen Monaten waren diese erste Klasse, diese ersten, die dort ausgebildet wurden, gemeint zusammen und haben berichtet über ihre Erfahrung. Eine davon war Innocent und die wurden im Vorfeld gefragt, wie sind wohl die Verhältnisse, wo sie sind. Und da wurde gefragt, wo sie wohl wohnen, in was für einem Haus. Ja, also die meisten haben dann eben in Hütten gelebt, also nicht einmal in ein festes Gebäude. Ob sie wohl Strom haben, das sei in den meisten Fällen überhaupt nicht vorhanden. Wasser ist nicht fließend, womöglich, also am besten gibt es eine Handpumpe im Dorf. Zum Einkaufen oder Marktplatz, die meisten müssten dann ein paar Kilometer laufen von ihrer Arbeitsstelle. In Klinik, Fehlanzeige. Was ist, wenn man krank wird? Und die Gehälter, also am Anfang würden die Gehälter überhaupt nicht bezahlt. Hoffentlich nach 3, 4, 5 Monaten fangen die Gehälter an. Aber Innocent berichtet, dass er persönlich die ersten 13 Monate durchhalten müsste, ohne dass er ein Gehalt bekommt. Das Tolle und Geniale an diesem Projekt ist, dass die Schule anerkannt ist und wenn sie ihre Ausbildung abgeschlossen haben, würden sie als staatliche Lehrer angestellt und würden dann von der Stadt bezahlt, wenn das Gehalt ankommt. Ist nichts Besonderes, auch wenn sie es bekommen. Aber er berichtete, und das war sein Zeugnis vor einigen Wochen, er sagte, diese ersten 13 Monate ohne Gehalt war ein großer Segen für mich. Ich hatte nichts, ich war auf andere angewiesen und er ging von einem Haus zum anderen. Er lernte in diesen 13 Monaten fast alle Christen, die in, nicht nur in seinem Dorf, sondern in der ganzen Umgebung. Und er erlebte, wie die Menschen froh waren, dass er da war als Lehrer, als jemand, der sich wirklich eingebracht hat, der sich wirklich eingesetzt hat als Lehrer. Und sie waren bereit, ihm das zu geben, was er gebraucht hat. Er sagt, in diese 13 Monate bin ich aufgenommen worden, bin ich eingenommen worden in diese Community und hat einen Zugang zu diesen Menschen, die er wahrscheinlich nie bekommen hätte, wenn er von Anfang an eben sein eigenes Gehalt bekommen hätte. Er sagt, sein Lieblingswort in der Zwischenzeit ist das Wort Freude. Und er zitierte aus Jakobusbrief, Kapitel 1, Vers 2, nehmet es als Grund zur Freude, wenn ihr auf vielerlei Weise auf die Probe gestellt würdet, denn ihr wisset, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, führt euch das zu Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll euch zu Vollkommenheit führen, damit ihr in jeder Hinsicht fehlerlos und tadelig seid. Er hat es so bildlich ausgedrückt. Er versteht dieses Wort, Gott will uns schütteln, wo wir sind in unserem Leben. Er will schütteln, bis wir den Form annehmen, den er gerne hätte. Und was er gerne hätte, ist immer was Gutes für uns. Gott lässt uns Prüfungen aus, er setzt uns Prüfungen aus. Und gerade als Lehrer haben sie sehr viel durchzuhalten. Aber er erlebt, wie Gott jetzt 2 Jahre Dienst zum Schulleiter nennen lässt, obwohl er eigentlich die Voraussetzung staatlich gesehen, also rechtlich gesehen, nicht hat. Aber die Bevölkerung war so überzeugt von diesem Mann, dass er der Richtige ist, dass sie gesagt haben, er muss unser Schulleiter werden. Nach 2 Jahren Dienst ist er zum Schulleiter geworden. Und das ist nicht die Ausnahme. Diese erste 35 sind sehr viele, haben diese gleiche Erfahrung gemacht. Vielleicht nicht so intensiv im Glauben, aber sie haben die Erfahrung gemacht, wo sie den Weg gehen mit Jesus, dass er sie immer wieder gebraucht. Und das sind Menschen, den Jesus einsetzt, um dort Gemeinde und Christen zu stärken, ganz abseits in Dörfer und Gebiete, wo auch viele afrikanische Pastoren überhaupt nicht hinkommen. Und wir freuen uns sehr, dass Jesus diese Arbeit segnet und wir hoffen, dass es dann weiterhin gebraucht wird. Einfach ein Zeugnis, nicht nur von Mitarbeitern, aber was aus der Arbeit von Projektleitern dann werden kann.